der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Als Entscheidungsträger in der Versicherungsbranche hast du mit Personalengpässen und zyklischen Rückständen zu kämpfen. Scali Insurance Operations stellt seit 20 Jahren Experten für alle Versicherungssparten zur Verfügung. Schnell verfügbar und flexibel skalierbar. Jetzt ein Angebot einholen unter www.scali.insure. Today ist die Vertriebs-AI für die Versicherungsbranche. Today dokumentiert deine Beratung, coacht dich und spart dir 5 Stunden Zeit pro Woche. Besuche jetzt www.usetoday.io und teste mit dem Code Jonas Today 2 Monate kostenfrei. Künstliche Intelligenz erobert immer mehr Bereiche unseres Lebens. Auch bei Versicherern wird KI natürlich als Schlüsseltechnologie für die Zukunft gesehen. Doch wie gelingt der Sprung von der Idee zur erfolgreichen Anwendung? In dieser Podcast-Folge tauchen Christian Krams, Vorstand im Konzern Versicherungskammer, und ich tief in die Welt der KI-Piloten ein. Wir beleuchten die Herausforderungen, die Versicherer bei der Umsetzung solcher Projekte meistern müssen, und geben Einblicke in Erfolgsfaktoren. Außerdem diskutieren wir, wie KI-Projekte langfristig erfolgreich gestaltet werden können. Christian, willkommen zum Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, bin sehr gespannt.
Sag nochmal kurz 2 Sätze zum Konzern Versicherungskammer und vor allem deiner Rolle dort.
Ja, der Konzern Versicherungskammer ist, glaube ich, vielen bekannt. Wir sind Regionalversicherer, aber auch mit einigen Marken halt bundesweit unterwegs. Dazu gehört zum Beispiel der Krankenversicherer, aber auch die Bavaria Direct. Das ist ein Direktversicherer im Konzern, ein schnell wachsender Versicherer. Und neben dem Wachstum ist es unsere Aufgabe, auch Innovationen immer wieder zu treiben. Da sind wir schon genau beim Thema. Wir treiben eine ganze Reihe von Innovationen, insbesondere aber auch in den letzten Jahren natürlich diverse KI-Themen.
Ja, das musst du ja heute machen. Also wenn du nicht KI machst, dann sowohl als Berater, der irgendwo eine Präsentation macht, als auch als Unternehmen, du musst ja eigentlich KI heute machen.
Ja, dem würde ich ja zwar einerseits zustimmen, aber andererseits auch so ein kleines bisschen widersprechen, ja, weil KI an sich ist zunächst erstmal ein Werkzeug, ja, ist eine Danke, Technik, ja. Eine super Technik, mit der kann man ganz viel machen, aber das alte Sprichwort gilt auch da, für jeden Hammer, nicht jeder Hammer ist für jeden Nagel da gut, ja. Oder wahrscheinlich, ich habe es nicht genau richtig wiedergegeben, aber KI hat ganz viele Vorteile, ganz viele Stärken, aber passt halt nicht zu jedem Problem.
Ja, vor allem muss es ja auch erstmal einen Wert an sich geben. Es muss ja irgendein Problem lösen.
Also das genau, ja.
Bekommst du heute immer noch so viel KI-Piloten gepitcht von Beratungsunternehmen wie vor 12 Monaten, oder wie ist gerade die Lage?
Wir lassen das gar nicht mehr so richtig zu, sondern wir haben diverse Themen, diverse Herausforderungen, wie praktisch alle Versicherer auch. Und dann, wenn KI eine Lösung sein könnte, dann lassen wir uns auch Vorschläge auf Basis von KI generieren und unterbreiten und diskutieren die mit Beratern, aber auch intern. Wir haben inzwischen auch vor allen Dingen neben dem externen Know-how, das wir uns immer wieder ganz gezielt einkaufen, haben wir uns inzwischen auch wirklich technisches, aber auch Daten- und Analytics-Know-how aufgebaut in den letzten Jahren ganz gezielt. Und setzen dieses Know-how gezielt bei den für uns anstehenden Herausforderungen ein.
Wir haben ja diese Phase, in der jetzt KI quasi damit ChatGPT irgendwie eine Relevanz bekommen hat, die vorher so nicht da war. Und dann ging es darum, okay, jeder baut was mit KI. Und das haben jetzt viele gemacht oder machen noch. Also viele Piloten. Warum? Weil Piloten halt günstiger sind, die tun niemandem weh, die müssen nicht in irgendwelche Systeme integriert werden, die müssen keine Produktionsanforderungen erfüllen, da muss nicht immer alles perfekt sein, da kann man mal so ein bisschen rumspielen und da kann eigentlich keiner was gegen sagen, so mal testen, was kann da schon Schlimmes dran sein. Aber jetzt sehen wir einfach schon, dass von diesen ganzen Tests und diesen KI-Piloten, die natürlich alle irgendwie diesen Anspruch hatten, in diese Produktion dann überzugehen, dass da weniges in diese Produktion reinschaffen. Bemerkst du es auch so? Wie ist dein Blick darauf?
Ja, dem stimme ich absolut zu. Wir sehen eine Phase, wo ganz viele Piloten auf den Weg gebracht worden sind. Viele Berater sind auch durch die Lande gezogen und haben diverse Piloten halt angeboten. Und du hast es vollkommen richtig wiedergegeben. So ein Pilot ist vergleichsweise leicht aufzusetzen. Ja, damit irgendwelchen synthetischen Daten, da gibt es dann kaum Schnittstellen. Das ist nur bei wenigen Mitarbeitern implementiert worden, also nicht richtig in die Prozesse eingebunden. Das ist dann noch kein kulturelles Thema, weil es nur ein kleines Projektteam betrifft und so weiter. Und genau diese Punkte, die ich gerade dann damit schon angesprochen habe und noch viele weitere, die machen natürlich den Sprung vom selbst erfolgreichen Piloten zur echten produktiven Einführung, die dann auch noch skaliert wird. Die machen diesen Sprung riesengroß. Ich würde so weit gehen und sagen, ein Pilot deckt allenfalls 5-10% des Aufwands ab, der nachher bei der produktiven, skalierten Einführung notwendig ist. Da steckt nochmal deutlich mehr hin. Da kommen die ganzen Datenschutzthemen hin, wenn man mit echten produktiven Daten arbeitet. Wir wissen alle, hochregulierte Branche, kommen ständig neue Anforderungen auf uns zu. Also die ganzen Datenschutzanforderungen müssen erfüllt sein. Schnittstellen müssen entwickelt werden. KI muss in die Prozesse tief integriert werden. In aller Regel ändert sich dann die Arbeit von Menschen, weil KI bestimmte Aufgaben den Menschen abnimmt und die Menschen dann halt bestimmte Aufgaben eben nicht mehr durchführen müssen. Teilweise werden sie unterstützt, teilweise werden Aufgaben ganz abgenommen. Aber teilweise ist es aber auch ein Zusammenwirken von Menschen und Maschine. Und es braucht einen vernünftigen Use Case, einen vernünftigen Business Case. Also da steckt ganz viel hinter zwischen einem erfolgreichen Piloten und einer echten skalierten Einführung.
Ich würde allein schon sagen, so ein Prompt zu designen, der dann am Ende auch funktioniert, allein das ist ja schon Riesenarbeit. Und also wir machen das gerade mit dem Podcast, dass wir darüber nachdenken, wie können wir mit dem Podcast und auch grundsätzlich im Thema Beratung, wie können wir grundsätzlich Dinge von KI automatisiert erstellen lassen. Und ich nutze es schon oft, dass wir Gesprächsnotizen von KI erstellen lassen, aber ich merke einfach auch dadurch, dass die Ergebnisse, die wir rausbekommen, da muss man echt lange, lange tüfteln, bis man ein Ergebnis hat, das wiederkehrend verlässlich ist. Mhm. Und das noch, dann diese ganze Integration, da musst du ja gucken, wenn du bekommst ja aus einem Prompt, bekommst du einen Text raus. Und der Text ist okay und vollständig, aber vielleicht fehlt da auch was. Und dann musst du dann das Ergebnis wieder nochmal analysieren, musst es wieder in diese KI reinwerfen, um dann das nochmal richtig rauszugehen. Ist das nicht eigentlich, schreckt das nicht auch tierisch ab, dieser Aufwand dann? Oder wie blickt ihr da drauf?
Ja, und weil du gerade den Begriff Prompt erwähnst, bei Prompt steht natürlich direkt die Verbindung zur generativen KI.
Ja, mit dem Fall genau, habe ich darüber gesprochen.
Und da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Wir reden in aller Regel inzwischen, einfach weil es so griffig ist, so schön greifbar ist, reden wir bei KI in aller Regel über generative KI. In der Versicherungswirtschaft hat aber die nicht generative oder diskriminative KI nach wie vor noch eine ganz, ganz große Bedeutung.
Ja, grundsätzlich, wenn ich Sachen erkennen will, dann macht es immer Sinn.
Ja, Mustererkennung, Prognosemodelle, sei es im Schaden, sei es im Betrieb, im Marketing, im Vertrieb. Also die nicht generative KI hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Aber selbst bei einer generativen KI, zu deiner Frage, wenn man da einen vernünftigen Prompt und diesem Prompt halt auch eine ganze Menge von Informationen mitgibt, kontextspezifische Informationen mitgibt, sodass dann am Ende halt auch ein passendes, ein relevantes, ein adäquates Ergebnis bei rauskommt. So ein Prompt zu machen, ist eine echte Herausforderung. Ja. Das gelingt auch nur iterativ. Dafür sind mehrere Schritte notwendig. Und dann ist es immer noch notwendig, das Ergebnis, das die KI halt, die generative KI in diesem Fall auswirft, das halt dann auch wirklich sauber durch einen Experten prüfen zu lassen. Denn natürlich sind immer noch die Fehler und die Halluzinationen drin.
Ja, die einfache Frage jetzt, wie macht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob die Frage die richtige ist, aber das, was ich gerade sehe, ist, es ist halt ein riesen Berg an Themen, die da vor einem stehen. Wie geht ihr das an? Wie gehst du das an? Wie näherst du dich dem Thema?
Wir haben tatsächlich für uns ein Einführungsmodell entworfen. Und dieses Einführungsmodell, das sind so etwa 10 Schritte. Da geht es im allerersten Schritt ganz klassisch darum zu sagen, welche Herausforderungen haben wir und wie können wir KI einsetzen, um dadurch echt einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Sei es auf der Kostenseite, sei es durch entsprechende Wachstumsthemen, durch Vertrieb- und Marketingthemen, bis hin zu Datenherausforderungen. bis hin zu kulturellen Themen, prozessualen Themen, Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Und so haben wir insgesamt 10 Schritte, 10 Stufen entwickelt. Und diese 10 Stufen, die arbeiten wir inzwischen ganz systematisch ab. Und das ist genau der Punkt, genau der Unterschied zwischen dem früheren, einfach mal einen KI-Piloten pitchen und dann relativ zügig auf den Weg bringen. Da sind wir inzwischen zu einem deutlich systematischeren Vorgehen übergegangen. Und dieses systematische Vorgehen, das hilft uns echt, da Struktur reinzubringen, uns ganz gezielt im KI-Piloten dann zwar deutlich weniger durchzuführen, aber die, die wir machen, die haben wir sehr wohl überlegt. Und dann passiert da wirklich etwas sehr, sehr Gezieltes, sehr, sehr viel Relevanteres für uns.
Kannst du diese 10 Stufen benennen? Jetzt müssen wir nicht alle eins, nur wie die 16 Bundesländer, aber weißt du es, welche sind nun da ungefähr?
Von der Analyse und Identifikation von Wettbewerbsvorteilen, damit fängt es natürlich an, dass man sich dann zunächst mal überlegt, was ist so eine Initiierungsphase, also möglichst einfach starten, einfaches Datenmodell, möglichst wenig Daten, möglichst nur Netzwerkeffekte erster Ordnung, damit man es nicht zu kompliziert am Anfang macht. Dann halt auch die Veränderung in dem jeweiligen Business-Umfeld halt auf den Weg bringen. Also die Leute zu informieren, zu schulen, zu trainieren, damit sie damit halt umgehen können. Systematisch Kompetenzen aufbauen. Aber dann auch zu schauen, in dem Bereich, in dem ich die KI dann einführen will, passt dann die Organisation oder habe ich dann sogar organisatorische Veränderungen vorzunehmen? Von der Bereitstellung der Daten. Ich muss dann ein Modell entweder entwickeln oder halt trainieren, je nachdem, wie weit man entsprechend ist. Aber auch ein Modell muss dann zunächst mal geprüft werden. Bringt dieses Modell tatsächlich die Ergebnisse, die ich haben will? Und ist das Risiko auf der anderen Seite, siehe Datenschutz, ist das Risiko auf der anderen Seite, ist das vertretbar im Hinblick auf die zu lösende Fachaufgabe, die ich eigentlich damit klären will?
Das ist Risiko Datenschutz, aber auch falsche Ausgaben zum Beispiel, weil genau. Die Dinger ja auch Fehler machen dann.
Weil jedes KI-Modell hat immer eine Wahrscheinlichkeit, mit der es halt eine richtige Aussage trifft, aber auf der anderen Seite auch entsprechende negative Wahrscheinlichkeit, mit der Aussagen entsprechend falsch sind. Und ich muss nicht überall in einer hohen 99% Sicherheit sein. Je nach Fachanwendung reicht es mir auch vielleicht mal 80% Sicherheit zu sein. Also die Sicherheit eines KI-Modells hängt davon ab, welche Fachaufgabe ich damit erklären will und welches Ergebnis ich bearbeiten will.
Ja.
Bis hin zu Prozessen und am Ende dann halt sicherstellen, dass entsprechende Wettbewerbsvorteile auch tatsächlich in der Praxis generiert werden. Das sind so etwa diese 10 Stufen.
Ja. Hast du ein Beispiel dafür, wo ihr KI jetzt eingesetzt habt, ob das jetzt nach diesem Modell eingeführt wurde oder nicht, sei es dahingestellt?
Also wir haben inzwischen schon mehrere KI-Modelle tatsächlich echt produktiv. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel eine Erkennung der Next Best Actions im Rahmen eines Schadenprozesses. Und jetzt ist natürlich der Schadenprozess ist sehr, sehr breit. Da kann man sich eine ganze Menge von Themen natürlich vorstellen. Wir haben speziell das auch beim Schadenprozess bei mehreren Grundprozessen durchgeführt. Einer wäre zum Beispiel der Totalschadenprozess.
Ja.
Also Erkennung, bei welchen Schadenfällen liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Totalschaden vor. Interessanterweise erkennen Menschen, selbst geübte Schadensachbearbeiter, Totalschäden nur in einer bestimmten Kategorie. Es gibt eine andere Kategorie von Totalschäden, die von Menschen relativ schwer erkannt werden, aber von der Maschine relativ leicht. Und da bringen wir eben die menschliche Erkenntnis mit der maschinellen Erkenntnis zusammen.
Können wir mal einmal da tiefer reingehen, dass wir mal verstehen, nicht jeder sitzt jeden Tag in der Schadenbearbeitung. Also Totalschaden, wahrscheinlich Auto, Kfz.
Richtig.
Und woran erkenne ich einen Totalschaden beim Kfz, so als jemand, der nur fährt und nichts macht?
Totalschaden heißt relativ einfach, dass einfach die Reparaturkosten sind höher als der Restwert. Das ist eigentlich so, ist der Totalschaden definiert. Jetzt ist das Problem, dass der Schadensachbearbeiter im Moment der Schadenmeldung kann der im besten Fall abschätzen, wie groß könnte der Schaden so ungefähr sein.
Weil er Fotos sieht wahrscheinlich. Ne?
Weil er Fotos sieht, weil er eine Beschreibung hat und so weiter. Ja? Aber in dem Moment, wo er praktisch noch keine Reparaturrechnung hat, kann er nur eine Abschätzung der Reparaturkosten machen. Das gelingt erfahrenen Sachbearbeitern in aller Regel noch relativ gut. Da, wo dann aber oft Schwierigkeiten auftreten, ist den Restwert des verunfallten Fahrzeugs abzuschätzen. Da wird es echt schwierig. Und dann am Ende die Abschätzung zu machen, sind die geschätzten Reparaturkosten, sind die jetzt sogar höher als der Restwert? Also haben wir hier einen Totalschaden vorliegen. Ja? Das gelingt in ganz spezifischen Fällen dem Menschen. Und jetzt haben wir Tausende von Totalschäden hergenommen und haben Spezifika daraus ableiten können mit KI, und zwar eben nicht generativer KI, sondern das war tatsächlich klassische Mustererkennung, und haben dann diese Mustererkennung angewandt auf entsprechende neue Fälle. Und diese neuen Fälle, da sieht man dann eigentlich ganz schön, dass dem Sachbearbeiter dann ein Vorschlag gemacht werden kann, dass in bestimmten Fällen so ein Totalschaden vorliegt und in anderen wiederum nicht.
Dann bekommst du da eine Anzeige, Wahrscheinlichkeit für Totalschaden 45% oder 80% oder sowas, mehr oder weniger.
Ganz genau. Und das ist für den Sachbearbeiter dann nochmal so ein Anhaltspunkt, nochmal tiefer einzusteigen und einen Totalschadenprozess auf den Weg zu bringen. Das heißt in aller Regel dann halt einen Gutachter hinzuschicken, der dann tatsächlich halt den Restwert bestimmt, sodass dann die Frage endgültig beantwortet werden kann.
Und das ist ja dann ein Feedback, ob das dann auch richtig war, wieder an die KI, wo du dann sagen kannst, Phase 2, die KI hat die Vorschläge gemacht, die wurden in, weiß ich nicht was, 80% der Fälle, denen wurden zugestimmt und die wurden quasi weiterverfolgt, diese Vorschläge. Und von diesen 80% war das ja die 90% auch richtig. Und dann kannst du das ja zurück in die KI schieben und sagen, okay, guck mal hier, das hast du eigentlich ganz gut gemacht, da hast du ein paar Fehler drin gehabt, du kannst es verbessern. Und dann kannst du ja im nächsten Schritt auch in so eine Dunkelverarbeitung gehen wahrscheinlich.
Genau, das ist uns ganz, ganz wichtig. Der Sachbearbeiter bekommt heute einen Vorschlag aus dem System. Er kann den Vorschlag annehmen, er kann ihn aber auch ablehnen. Wenn er ihn ablehnt, das ist absolut legitim, aber wenn er ihn ablehnt, wollen wir wissen, warum. Damit eben dann im nächsten Schritt die Maschine wieder neu lernen kann. Aufgrund der Erkenntnisse dieses Annehmen oder Ablehnen des Vorschlags, diese Erkenntnisse wollen wir haben, das wollen wir wissen. Ja? Das ist auch so mit den Sachbearbeitern besprochen. Das macht denen inzwischen dann auch Spaß, weil sie so in den Prozess mit eingebunden sind.
Ich habe mal mit einem großen Kfz-Schadendienstleister gesprochen, auch über so ein ähnliches Thema. Ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder ob es unabhängig davon war. Und der hat mir gesagt, dass ein Drittel der Firma daran arbeitet, den anderen zwei Drittel abzulösen. Das ist doch eigentlich eine krasse Aussage, oder? Weil eben genau die anderen zwei Drittel dem ersten Drittel sagen, wie man Schäden bearbeiten kann durch eine KI und Feedback und solche Geschichten.
Ja, ja. Also absolut. Ich glaube aber, dass es dahin gehen wird, dass wir heute insgesamt in der gesamten Branche insbesondere diesen Schadenprozess, aber wir haben noch mehr weitere Prozesse, die heute in vielen Fällen noch nicht automatisiert sind, dass diese Prozesse Schritt für Schritt darüber automatisiert und digitalisiert werden können. Denn genau wie du gerade kurz angedeutet hast, je mehr wir Informationen bekommen über die tatsächlich vorliegenden Totalschäden, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, umso besser wird unser System auch in der Erkennung derselben. Und je besser wir das erkennen, irgendwann kommen wir dann zu einer Wahrscheinlichkeit, die es uns erlaubt, das Ganze auch tatsächlich zu automatisieren. Ja? Ja. Und das ist natürlich das Ziel.
So, jetzt hast du in einem 10-schrittigen Prozess davon gesprochen, dass ihr anfangt mit einfachen Komplexitäten, ihr macht nicht gleich alles auf einmal, versucht quasi erstmal die einfachen Sachen zu machen. Woran erkennst du, was einfach ist, was nicht? Das ist ja immer das Thema MVP, was lasse ich weg? Und man tut sich manchmal schwer damit, Dinge wegzulassen, wo man dann hinterher denkt, so, ach, eigentlich könnte ich die Sachen weglassen, vielleicht noch eine Erklärung dazu. Wenn ich den typischen Pommesstand nehme oder den Currywurstbudenstand nehme, dann brauche ich auf jeden Fall die Wurst oder auch eine vegane Wurst, je nachdem. Dann brauche ich das Ding, dann brauche ich irgendeine Soße. Selbst die könnte man auch diskutieren, aber ich glaube, heutzutage jeder erwartet irgendein Ketchup-Senf-Ding. Ich brauche wahrscheinlich was zum Warmmachen, weil kalt ist es blöd. Ich brauche was, um das Zeug zu tragen. Aber ich brauche jetzt keinen Tisch dabei. Ich brauche keinen Sonnenschirm. Ich brauche keinen, das Ding muss nicht fahren können. Servietten wären nett, aber kann man auch theoretisch diskutieren. Und ne, wir kennen es, in den Großstädten stehen die Leute mit einem Bauchwagen und haben quasi auf ihrem Bauchwagen diesen Grill. Und das zeigt ja mal, wie wenig man manchmal braucht, was man denkt. Und wie geht ihr dann her und sagt, das brauchen wir nicht, was leitet euch da?
Also speziell beim Direktversicherer haben wir dieses Prinzip der Einfachheit wirklich komplett in unsere Gene da übernommen.
Bavaria Direkt.
Bei der Bavaria Direkt, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei allem, was wir machen, sind wir wirklich absolut darauf fokussiert, alles, was nicht irgendwie notwendig ist, zumindest im ersten Schritt erstmal komplett wegzulassen. Um bei einem ganz, ganz einfachen Prozess erstmal sicherzustellen, kann der funktionieren? Kann das, was wir vorhaben, das Problem, das wir lösen wollen, kann das gelöst werden in dem super einfachen Prozess? Wenn das gelungen ist, und das gelingt in vielen Fällen, dann erweitern wir den zunächst mal sehr simplifizierten Prozess Schritt für Schritt, aber achten dabei dann natürlich auch darauf, dass er nicht zu komplex wird. Denn am Ende geht es darum, den Prozess möglicherweise auch echt zu ändern, sodass wir dann künftig einen anderen, einen modifizierten, einen vereinfachten Prozess haben im Vergleich zum Originalprozess, den wir heute haben. Wir neigen, glaube ich, ganz allgemein in der Versicherungswirtschaft dazu, viel zu komplex zu denken. Wir denken immer wieder an alle möglichen Ausnahmefälle, an alle möglichen Abweichungen von der Norm und so weiter. Wenn man sich dann mal überlegt, was von dem, was wir uns überlegen, bei bestimmten Produktfeatures und so weiter, was hat echte Kundenrelevanz? Was ist richtig wichtig für den Kunden? Was sorgt auch beim Kunden für eine echte Zahlungsbereitschaft? Dann ist das gar nicht so viel. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da sind Projektteams, die machen sich ganz tolle Gedanken, kluge Köpfe. Aber was hat dann echte Relevanz für den Kunden und wo ist der Kunde echt bereit zu zahlen? Da denke ich, dass wir heute viel zu komplex unterwegs sind und wir haben diese radikale Einfachheit wirklich zum Prinzip erhoben und disziplinieren uns auch immer selbst, ja, dass ein gegenseitiges Challengen und immer wieder hinterfragen, dass wir dafür sorgen, maximale Einfachheit zu gewährleisten.
Es gibt ein Buch, heißt Insanely Simple. Es erzählt ein bisschen die Story von Apple, Steve Jobs und wie sie im Grunde diese Produkte einfach machen. Und auch gerade im Kontext, glaube ich, Marketingkampagne. Ich glaube, das hat derjenige geschrieben, der diese Kampagne damals gemacht hat, als Steve Jobs zurückkam. Und der schreibt, wie teuer es ist, einfach zu sein, weil es ist einfach, immer eine Abkürzung einzubauen. Ne? Du hast ein Projekt, du hast eine Deadline, du hast versprochen, dass du es nächste Woche ablieferst oder was auch immer. Und dann denkst du, oh shit, ich habe noch was vergessen. Ach komm, bastel ich das schnell rein. Und ich löse das Problem irgendwie später. Und das aber nicht zu tun und dann nochmal drüber nachzudenken, ist super schwer. Geht das auch so? Oder wie macht ihr das im Alltag? Oder wie kriegst du das hin? Also das ist doch diese Mindset, das ist eine Mindset-Änderung. Nicht? Wie kriegst du das hin?
Genau, das ist eine ganz starke Mindset-Änderung. Und einfach zu sein ist echt schwierig. Ja, also nochmal der Satz, einfach zu sein ist total schwierig. Das klappt nur, wenn das wirklich zum Designprinzip in der gesamten Organisation erhoben ist und wenn allen, egal in welcher Funktion und egal welche Hierarchieebene, das wirklich auch mitgegeben wird und wenn jeder das Recht und sogar die Pflicht hat, den jeweils anderen, egal in welcher Rolle, daran zu erinnern. Nur dann kann das funktionieren. Ja? Und ich glaube, da sind wir nicht perfekt, das ist wahrscheinlich keiner, da arbeiten wir auch noch dran. Aber ich glaube, da sind wir relativ weit in diesem uns gegenseitig immer erinnern und uns gegenseitig immer wieder challengen. Und haben natürlich auch, um das Ganze halt entsprechend zu unterstützen, durchaus immer bewusst knappe Budgets, bewusst knappe Timelines, sonst geht es nicht einfach. Also je mehr Zeit und Budget man hat, umso größer ist natürlich auch die Tendenz, dass Dinge dann doch noch reingebaut werden.
Ja, das ist der Punkt. Die Arbeit dauert immer so lange, wie die Zeit dafür da ist.
Das ist oft so, genau. Das ist oft so. Deswegen gehen wir oft tatsächlich hin und verknappen Budget und Zeit ganz bewusst.
Ja? Aber wie verknappst du das? Dazu müsstest du ja wissen, was das Grundgesamtwert ist, also der Grundwert ist. Du sagst, okay, ich ziehe davon jetzt 10%, aber wie kannst du, wenn du sagst, ich verknappe jetzt im Budget, jetzt, ob du es jetzt selbst persönlich machst, ist eine andere Sache, aber wie gehst du da im Kopf ran? Ich denke mir, das kostet, weiß nicht mal, so viel und jetzt ziehe ich da 10% ab, haha, jetzt habe ich es euch verknappt und dann liegst du aber trotzdem daneben, weil es zu stark verknappt ist und oder zu wenig verknappt und das ist doch total schwierig.
Also das würde nicht funktionieren. Ich glaube, das wäre dann auch ein Akzeptanzproblem, wenn ich dann irgendwie danach nochmal hingehen würde und irgendwie x% rauskürzen würde. Ja, also das würde nicht funktionieren, sondern das muss schon aus den jeweiligen Projektteams, das muss schon aus der Basis kommen. Ja? Ja. Aber das funktioniert nicht ganz am Anfang, sondern das ist auch eine Entwicklung. Ich glaube, da sind wir aber diese Entwicklungslinie inzwischen ein ganzes Stück gegangen, dass selbst die Projektteams sich selbst disziplinieren und selbst mit den insgesamt immer wieder knappen verfügbaren Projektbudgets, dass sie versuchen, in diesen gesamten Projektbudgets möglichst viele Themen reinzubringen. Und das führt dann dazu, dass für jedes einzelne Thema natürlich wirklich maximal sparsam gearbeitet wird. Ja? Also wirklich top-down in der Projektportfolioplanung, dass wir versuchen, da möglichst viel Inhalt reinzubringen.
So, zurück zum Thema KI und Proof of Concepts. müssen wir jetzt weniger Proof of Concepts machen und mehr schon an das Endergebnis denken und schauen, ob man es integrieren kann und oder wie viel muss man die spätere Integration bei der Planung und Beauftragung oder Projektierung des Proof of Concepts eigentlich mitdenken?
Ja, also der Aussage würde ich absolut zustimmen, durchaus weniger Proof of Concepts machen. Aber die man macht, im Vorfeld gut durchdenken. Ja? Also den Aufwand, auch den gedanklichen Aufwand, ruhig vorne an den Anfang nehmen, nicht sofort reinstarten, vielleicht etwas unüberlegt, sondern sich im Vorfeld Gedanken machen, um welchen Prozess geht es, in welcher Wertschöpfungsstufe bin ich überhaupt. Wie viele Mitarbeiter arbeiten nachher damit? Wie will ich das in die Prozesse integrieren? Wie werden sich sehr wahrscheinlich die Arbeit, die Tätigkeit der Mitarbeiter, wie wird die sich wahrscheinlich verändern? Das ist ein Riesenthema. Welche Mitarbeiter sind davon betroffen? Welche Skillgruppen? Brauche ich neue Skills, geänderte Skills? Mhm. Ja? Wie bringe ich dann entsprechend die Schulungs- und Trainingsmaßnahmen mit auf den Weg? Also mal einmal am Anfang diese 10 gerade genannten Schritte einmal zu durchdenken und sich mal zu überlegen, was kommt da auf uns zu? Und so kann man abschätzen, was sind Piloten, die durchaus machbar sind, die denkbar sind. Und wenn man das so auf den Weg gebracht hat, dann kommt man wahrscheinlich zu weniger Piloten, aber hat bei dem Einzelnen, denke ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich auch zum Erfolg wird.
Aber dann denkst du ja wieder mehr. Dann musst du wieder mehr planen. Wir wollen ja gerade wieder agil sein. Das ist ja dann, du musst ja dann balancieren zwischen agil sein, Fehler machen und durchdenken und keine Fehler machen. Und
der Begriff Agilität, das wäre wahrscheinlich ein eigenes großes Thema, wird aus meiner Sicht an vielen Stellen ein Stück weit missverstanden. Agilität heißt ja nicht, am Anfang sich nicht Gedanken zu machen. Das sollte man auf jeden Fall, gerade am Anfang. Aber dann in der eigentlichen Entwicklung, wenn man dann einmal sich entschieden hat, dass man, nachdem die gerade genannten Gedanken gemacht worden sind, wenn man dann auf einmal startet mit einem Piloten, in dieser Arbeit am Piloten und am Modell und am Prompting meinetwegen, da gerne dann agil sein und immer wieder zu lernen und immer wieder aus den vorhandenen Erfahrungen und durchaus auch Fehlern immer wieder sich weiterzuentwickeln. Also in dieser Phase ruhig eine hochagile Vorgehensweise, ja, vorher aus meiner Sicht auf gar keinen Fall, sondern ruhig auch mal 2-3 Mal mehr drüber nachdenken und ganz am Ende dann durchaus wieder diese agile Phase wieder verlassen und sagen, wie kriege ich das denn jetzt in die Skalierung mit rein?
Also im Grunde, das, wie ich es mal würde, ist ganz viele Checkpoints einbauen in dieser Experimentierphase, um dann immer wieder zu schauen, okay, das, was wir jetzt gerade zuletzt gemacht haben, führt uns das unserem Ziel näher oder führt uns das weiter weg? Und was ist unsere Hypothese basierend auf dem, was wir jetzt neu gelernt haben gerade?
Ja, absolut, absolut.
So, jetzt haben wir das Thema, wir haben die KI-Prototypen, wir haben das jetzt ausgerollt in die Produktion, aber wir wollen das ja wirklich auch so in die Breite des Unternehmens bekommen, damit jeder einfach, jetzt nicht nachts, aber idealerweise bei der Arbeit KI im Hinterkopf hat und darüber nachdenkt, was kann ich damit machen und wahrscheinlich auch mit neuen Ideen auf euch zukommt. Mhm. Wie macht ihr das? Macht ihr einfach tonnenweise Workshops und Vorträge und auf jeder Slide steht wieder KI drauf oder was ist der Plan?
Also wir sind gerade dabei, den Grundgedanken, wie funktioniert KI überhaupt? Was ist KI überhaupt? Das ist teilweise ja jetzt als Buzzword genutzt und jeder eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon. Diesen Grundgedanken immer mehr in die Organisation mit reinzubringen. Und das heißt, vom Sachbearbeiter, ruhig jeder Sachbearbeiter, ob es jetzt im Betrieb, im Schaden, im Vertrieb, wie auch immer, jeder sollte zumindest ein Grundverständnis von KI haben. Was kann KI, was kann KI nicht? Dieses Thema der Halluzination, was heißt das überhaupt? Ja? Und wie muss ich selbst mit KI umgehen? Das ist, glaube ich, wichtig, dass da jeder ein Verständnis hat. Dasselbe gilt aber auch für die Führungskräfte. Wo kann KI helfen? Wo kommt KI an die Grenze? Bis hin zum Top-Management, Vorstandsebene. Ein gewisses Grundverständnis zum Thema KI sollte praktisch jeder in so einer gesamten Organisation haben, weil wir fest davon überzeugt sind, dass KI unser aller Arbeit ändern wird. Das passiert nicht von heute auf morgen, das wird eine Entwicklung sein. Aber wir sind ganz fest davon überzeugt, das wird unsere Arbeit verändern, wird auch die Versicherungswirtschaft verändern. Das wird wahrscheinlich alles nicht disruptiv sein, wie vielfach diskutiert und auch plakativ dargestellt. Das wird eine schrittweise Veränderung sein, aber die Veränderung wird kommen, da sind wir ganz sicher.
Ich würde das doch ergänzen und sagen, eigentlich geht es ja nicht darum um KI-Verständnis, es geht ja um Technologieverständnis, weil du willst ja immer Leute haben, die mitdenken. Das war früher so, als es Local Social Mobile gab, wo alle irgendwie hier Check-In hatten und Foursquare und so ein Krams. da wolltest du ja auch, dass die Leute mir denken, dann kamen wir Cloud, dann müssen ja auch alle drüber nachdenken, okay, wie kann denn Cloud hier vielleicht mein Business ergänzen? Jetzt hast du halt KI, Big Data war zwischendurch auch schon mal, glaube ich, drin. Als nächstes kommt dann, ich habe keine Ahnung, was, Quantencomputing oder sowas. Und eigentlich willst du doch grundsätzlich ein gewisses Technologieverständnis haben und eine gewisse Technologieoffenheit. Und du brauchst ja eigentlich immer ein mitlaufendes Your Weekly Tech Update.
Ja.
Newsletter-ähnliches Prinzip, ja, oder sowas, oder?
Genau, sowas, also eine Technologieoffenheit, Technologieverständnis, Digitalkompetenz, genau. Aber ich würde schon auch nochmal betonen, eine spezielle KI-Kompetenz.
Ja, jetzt aktuell, für die nächsten 3-4 Jahre oder sowas. Und dann ist vielleicht KI so etabliert, dass du dann das nächste Thema hast.
Das glaube ich nicht.
Okay.
Ich glaube noch nicht, dass das reicht, nächsten 3, 4, 5 Jahre.
10 Jahre.
Das wird wahrscheinlich nochmal deutlich länger sein. KI wird sich auch weiterentwickeln. Die Probleme, die mit KI gelöst werden, werden wahrscheinlich im nächsten Jahr andere sein, als die in 5 Jahren damit gelöst werden. Also ich glaube, dass KI unser aller Arbeit, speziell in der Versicherungswirtschaft, nochmal dramatisch verändern wird. Aber schrittweise, Jahr für Jahr werden neue Probleme gelöst werden können. Und nochmal speziell der Fokus auf KI, weil KI ja bekanntlich eben nicht regelbasiert ist, sondern KI arbeitet auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, werden Hypothesen aufgestellt und diese Wahrscheinlichkeiten werden genutzt, um letztendlich Entscheidungsvorschläge oder Texte zu generieren, Bilder zu generieren, wie auch immer. Und dabei passieren natürlich Fehler, dabei dieses berühmte Halluzinieren. Und damit muss man umgehen können. Damit muss eine Organisation auch lernen zu arbeiten. Das fängt vom Datenschutz an, das sind rechtliche Fragestellungen bis hin zu ethischen Fragestellungen. Und ich glaube einfach, dass KI nochmal da einen großen Unterschied macht zu den bisher regelbasierten Technologiekompetenzen. Da kommt jetzt eine neue Herausforderung und auch eine neue Schwierigkeit mit hinzu. Deswegen ist mir die Betonung der Besonderheit von KI nochmal so wichtig.
Mhm. Auf welche Themen in KI freust du dich in den nächsten 12 Monaten im Konzernversicherungskammer?
Ich freue mich darauf, dass wir gerade ganz aktuell daran arbeiten, eine Deckungsprüfung zu machen, automatische Deckungsprüfung im Schadenfall. Da sind wir.
Für welche Produkte oder Sparte?
Kfz und Kfz, ja. Haftpflicht, also so einfaches Privatkundengeschäft, arbeiten wir gerade an einer automatischen KI-basierten Deckungsprüfung, sind gerade mitten in der Projektarbeit, also das Ganze ist noch nicht fertig, aber sind mittendrin, die ersten Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Ich bin optimistisch, dass wir es hinkriegen und darauf freue ich mich echt.
Cool, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.